Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Ich bin der Daniel. Und heute geht's um den Schatten des Dämonenfürsten. Genauer gesagt um den Hintergrund von der Schatten des Dämonenfürsten. Wir haben uns ja in den vorherigen Podcasts ein wenig damit beschäftigt, wie die Welt funktioniert, wie die Regeln funktionieren, wie die Charaktere gebaut werden, wie ein Kampf funktioniert und sowas. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wo die Charaktere dann tatsächlich drin spielen. Also die eigentliche Spielwelt. Da die Spielwelt sehr komplex ist, wollen wir uns erstmal kurz ein Gesamtüberblick verschaffen und dann in späteren Podcast-Episoden nochmal ein bisschen genauer auf die einzelnen Thematiken eingehen. Und da habe ich mir Stefan dazu geholt, der sich ebenfalls gut auskennt innerhalb des Kapitels. Schließlich hat er es ja mitlektoriert. Wir wollen damit anfangen, dass wir ja einmal kurz darüber nachdenken, wie dieser Planet überhaupt aussieht, auf dem wir uns befinden und auf welchem Kontinent wir sind.
Spielen tut das Ganze natürlich auf der Welt Urd. Das ist also der Planet, auf den der Schatten des Dämonenfürsten gefallen ist. Auf diesem Planeten gibt es sage und schreibe 4 Ozeane, die in denen schön 8 Kontinente rumdümpeln. Das Szenario, in dem jetzt der Dämonenfürst spielt, ist jetzt der Kontinent Ruhl, beziehungsweise die Länder von Ruhl. Und darauf ist halt das aktuelle große Imperium und auch die nördliche Weite, die eigentlich diesen Hintergrund für diese Spielwelt wiedergibt.
Genau, das Ganze sieht so aus im Grunde wie unsere Welt. Das heißt, es gibt Berge und Wälder und Täler, in denen Wiesen wachsen und es gibt einen blauen Himmel und es gibt einen Mond. Allerdings bei dem Mond, der sich hier Tartarus nennt, handelt es sich um eine kleine Besonderheit. Da wird gemutmaßt, dass er die Heimstatt oder ein Gefängnis für uralte Götter ist, die hier gefangen wurden. Da gibt es sogar ein kleines Supplement, was den Mond und sogar die restlichen Sternensysteme beschreibt innerhalb dieser Welt hier, innerhalb dieses Sternensystems. Fand ich ganz spannend.
Ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich hatte dazu halt nur mal eine Abenteueridee, habe ich bei uns auch ins Forum gesetzt, nach dem Motto, der Demon Lord ist, also der Schatten des Dämonenfürsten, ist sozusagen eigentlich nur das kleinere Übel und das große Übel ist in diesem Mond gefangen.
Falsch gedacht, aber gut.
Wieso? Es ist meine Spielwelt. Ich kann machen, was ich will damit. Wenn ich sage, da ist das Urböse drin, dann ist da das Urböse drin.
Das ist korrekt. Das ist auch ein guter Ansatzpunkt. Das ist sehr entscheidend bei dem Spiel. Dieses Spiel und die verschiedensten Grundlagen, die wir gleich beschreiben und Aspekte, die diese Welt hat, das sind alles Ideen, die man nutzen kann. Niemand ist darauf angewiesen, unbedingt diese Steampunk-Technologie einzusetzen. Und wenn die Götter nicht mehr schweigen sollen, sondern aktiv in das Geschehen der Menschen eingreifen sollen, dann kann man das machen. Das geht. Auch diese ganzen Abstammungen, die es gibt. Es heißt nicht, dass man die reinnehmen muss. Es ist einfach nur eine Idee. Vom Konzept her ist es so, wenn man ein Uhrwerk spielen möchte, kann man das Uhrwerk einfach reinnehmen. Wenn man das Uhrwerk und Züge und Steampunk-Technik nicht möchte, dann kann man es einfach rauswerfen aus der Welt und die Welt fällt dann nicht sofort in sich zusammen. Das funktioniert. Die ist mit einem groben Pinselstrich gemalt und das soll auch genauso sein. Dieser Kontinent Ruhl, auf dem wir uns befinden, der ist ziemlich groß und der war früher mal von dem Hexenkönig Ashrakal beherrscht, bis dann die Kalasanen eintrafen, die kamen aus dem Osten von einem anderen Kontinent und die Kontinente sind auch nicht weiter beschrieben innerhalb des Buches und ich glaube auch sonst nicht. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Extraband oder so, das weiß ich nicht. Aber als diese Kalasanen eintrafen, haben sie die Herrschaft des Hexenkönigs beendet und das Imperium aufgebaut, so wie es jetzt ist, beziehungsweise wie es einstmals war.
Also das Imperium, was ja nun gegründet wurde, mit den Neuen, die jetzt dann da eingefallen sind, mehr oder weniger, haben ja nach und nach alle Ländereien sozusagen in ihr Imperium eingefügt. Es gab natürlich dann auch von den Leuten, sondern auch von allen anderen Wesen, die auf Ruhe leben, natürlich auch Widerstand. Nicht alle haben sich gefreut, dass jetzt die neuen Eroberer da sind, haben sich denen entgegengestellt. Davon waren die Jotun aus dem Süden diejenigen, die sich im Imperium am stärksten entgegengestellt haben. Aber auch irgendwann ist dieser Widerstand gebrochen worden.
Genau, und das sind ja Riesen, die sozusagen in der Frosteinöde im Süden leben. Und die wurden anschließend dann, als das Imperium eben immer wieder neue Soldaten brauchte und Sicherheitskräfte für die einzelnen Provinzen und sowas, wurden die mit magisch verändert und zu sogenannten Orks gemacht. Und Orks sorgten dann Jahrzehnte, Jahrhunderte lang für die Sicherheit der herrschenden Klassen im Imperium. Das Problem ist nur, mittlerweile haben die Orks herausgefunden, dass, wenn die Orks in den sogenannten Ruhestand geschickt werden, gar nicht auf eine fröhliche Insel kommen, auf der sie dann in ihre alten Tage verleben, sondern sie werden getötet und sie werden dann anschließend zu Nahrung verarbeitet für die weiteren Streitkräfte der Orks. Das führte dann nachdem das aufgedeckt wurde, zu einigem Unmut innerhalb der Orks, könnte man sagen. Und der Ork-König Knecht hat dann den Imperator auf dem Alabasterthron erdrosselt und sitzt nun selbst dort in der Hauptstadt des Imperiums. Diese Situation sorgt dann dafür, dass das Imperium in Unruhe ist. Immer mehr Provinzen wollen sich abspalten, hatten ohnehin schon Abspaltungsbestrebungen und grundsätzlich steht das Imperium sozusagen in Flammen. Das einstmals gigantische Reich, was den ganzen Kontinent dominierte, ist also am Zerbrechen bzw. ist bereits zerbrochen. Das ist eine interessante, konfliktgeladene Situation. Das sorgt schon mal direkt für Zündstoff in der Kampagne, kann also genutzt werden. Das ist übrigens auch ein Aspekt des Schatten des Dämonenfürsten, dass sozusagen die Zivilisation zusammenbricht. Das muss aber nicht der Fall sein. Man kann auch sozusagen spielen, dass der Imperator noch immer auf dem Thron sitzt und die Orks weiterhin die favorisierten Soldaten und Wachmänner des Imperiums sind. Widmen wir uns mal kurz dem kosmologischen Überbau von Ruhl, bevor wir uns ganz zum Schluss dann mit dem Schatten des Dämonenfürsten beschäftigen. Welche Rolle spielen hier Götter?
Ja, die Götter haben hier eher eine untergeordnete Rolle, also sind nicht wie in anderen Rollenspielen so mega präsent, dass sie unter den Sterblichen wandeln. Du hast einmal die Götter des alten Glaubens, das ist zum Beispiel Gevatter Tod oder der gehörnte König, der dann für die Tiere und die Wälder zuständig ist und halt mehr von Druiden angebetet wird. Du hast noch die Sommerkönigin, die von vielen wird es vermutet, dass es da auch gleichzeitig die Königin der Feen ist. Und diese stellen so die alten Götter dar und dann hast du noch den neuen Gott. Der neue Gott vereint alles Gute in sich, ähnelt so ein bisschen im Vergleich, könnte man ihn mit unserem irdischen Gott vergleichen von der Thematik her. Und dessen Jünger ziehen halt auch aus, um die Finsternis in der Welt zu vertreiben und alles Böse und Ketzer auszutreiben und so weiter.
Der geht zurück auf die Prophetin Astrid, die einst eine Eingebung bekommen hat und diesen Glauben dann verbreitet hat. Der wurde dann aufgegriffen von einem Herrscher des Imperiums und so verbreitete sich dann der Glaube an den neuen Gott, der jetzt auch die dominierende Religion ist hier innerhalb Ruhls.
Genau. Dadurch, dass die Götter halt nicht so, ich nenne es jetzt mal omnipräsent sind, sondern Priester können hier klar Wunder wirken, aber das kommt dann wahrscheinlich daher, da sie einen magischen Hintergrund haben, weil die Magie in dieser Welt halt auch allgegenwärtig ist. Also sie ist ein Bestandteil dieser Welt und wie Daniel ja schon bereits vorher gesagt hat, man kann es mit implementieren, man muss es aber nicht.
Genau, und wie du schon sagtest, Magie existiert, Magie ist real und entzieht sich sozusagen dann den Naturgesetzen. Das heißt, wie in jedem Fantasy-Setting kann man eben Feuerbälle erschaffen oder schreckliche Flüche ausstoßen, über das Wasser gebieten und das Wetter beeinflussen. Und all solche Dinge kann man machen in den einzelnen Schulen, die man lernen kann, wenn man sich eben der Magie verschreibt. Der Punkt ist nur, was die eigentliche Bevölkerung davon weiß, ist, dass Magie durchaus auch immer so negative Seiten hat. Das heißt also, es kann also auch in die Richtung gehen, dass man dem Zauberer innerhalb der Stadt gar nicht so wohlgesonnen ist, weil bei dem kommen ständig merkwürdige Leute an und der hat nachts brennen merkwürdige Lichter in seinem Haus und vielleicht paktiert der mit Dämonen oder Teufeln oder sowas. Also man ist immer grundsätzlich erstmal skeptisch, wenn jemand Zauber spricht. Das ist also nicht so angesehen. Es gibt auch Hexenjäger und Inquisitoren, die sich ebenfalls ein wenig darum kümmern. Außerdem gibt es einen Erzmagier in der Hauptstadt des Imperiums, der auch ein wenig die Magie überblickt.
Genau, und wie wir halt jemanden haben, der die Magie überwacht, gibt es natürlich auch hier andere Aspekte der Welt, die sehr hervorheben. Zum Beispiel Wissenschaft und Technik ist hier auch am Fortschreiten, durch diese Uhrwerktechnik alleine schon. Okay, die hat auch einen kleinen Nachteil, da ja in Uhrwerken immer eine gemarterte Seele aus der Unterwelt gefangen wird, um dieses Ding am Laufen zu halten. Ne? Hat das auch immer so einen negativen Aspekt. Aber wie gesagt, Technik und Wissenschaft ist hier schon weit vorangeschritten. Es gibt auch schon den Bau einer Eisenbahnlinie, der vorangetrieben wird. Du hast Luftschiffe und Heißluftballons, zum Beispiel in den neuen Städten, die mehr so im südlichen Bereich von Ruhr liegen, wird Technik sehr groß geschrieben. Also hier ist auch für jeden was dabei. Also man kann dieses Steampunk-Level, wenn man möchte, also richtig hochfahren in diesem Spiel. Oder wenn man will, es komplett halt auch außen vor lassen. Wenn man sagt, man möchte kein Uhrwerk oder keine Technik haben, kann man das auch wieder ganz klassisch auf dem Fantasy-Ebene tun.
Ja, das ist vom Gefühl her, es ist so ein bisschen 17. Jahrhundert, vielleicht sogar 18. Jahrhundert schon in einigen Bereichen und eben ein bisschen überdreht an einigen Stellen, wo sich dann eben die Technologie beinahe selbstständig macht und es gibt dann eine Stadt der Wunder, wo dann auch ständig irgendwelche Explosionen die normale, ja, die Stadt ein wenig umdekorieren im Laufe der Zeit. Was ganz spannend ist, ist dabei eben das, was du sagst. Ich habe zum Beispiel in meiner Kampagne, habe ich den Technologielevel ein wenig nach unten gesetzt. Also es gibt natürlich weiterhin Schusswaffen und sowas, aber Uhrwerke habe ich rausgeworfen erstmal und auch den Zug. Das fand ich ein bisschen zu viel. Ich wollte eher ein wenig weniger Technik und Wissenschaft haben, aber auch da sieht man, es funktioniert also. Es ist nicht so, als ob das irgendwie nicht klappen würde.
Aber gerade den, also ich finde gerade das mit dem Zug hier, weil das ja sich bisher auf nur eine Strecke bezieht, das ist ja gerade so der Beginn eigentlich der technischen Revolution erst in der Welt. Es ist halt wirklich so, du kannst ja noch sehr schön viel, finde ich halt, mit dieser Skepsis spielen, die Leute da den Sachen gegenüber noch haben. Es ist ja eigentlich wie Magie, nur halt Wissenschaft.
Das stimmt, ja. Aber es kann ähnlich beeindruckende Effekte entwickeln. Ja, das ist richtig.
Wissenschaft ist so lange Magie, bis man sie versteht.
Ausgezeichnet, ja. Du hattest gerade schon erwähnt, dass Uhrwerke angetrieben werden, beziehungsweise in den Uhrwerken eine Seele sitzt. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der ganz entscheidend ist. Dieses Setting geht davon aus, dass man als Bewohner mehrere Leben durchlebt. Das heißt, es gibt eine Art Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt funktioniert so, dass man beim Tod Körper und Seele besitzt. Und wenn man stirbt, trennt sich die Seele vom Körper. Diese Seele wandert dann in die Unterwelt. Dort wartet das Vergessen auf die Seele. Und wenn sie alles von ihrer vorherigen Persönlichkeit vergessen hat, dann steigt sie wieder nach oben und empfängt ein neues Leben. Und so funktioniert dieser Kreislauf. Es sei denn, diese Seele besitzt Verderbnis.
Ja, dann geht sie natürlich gleich an der Pforte zur Unterwelt vorbei und geht in den Stockwerk tiefer direkt in die Hölle. Dort warten dann Teufel auf sie, die sie in ihrem Feuerbecken bis in alle Ewigkeit quälen können und sich am Geschrei der Seele erfreuen, auf dass sie immer noch stärker werden.
Diese Teufel sind ausgestoßene Feenwesen, die sich von dieser Verderbnis geradezu ernähren. Also die lieben es, wenn besonders verdorbene Seelen zu ihnen kommen, weil dann können sie diese ganze Verderbnis von ihnen abschälen und in sich einverleiben. Wenn das aber der Fall ist, also wenn diese Verderbnis verschwunden ist, dann steigt die Seele dann wieder nach oben in die Unterwelt sozusagen und dann befindet sie sich wieder in dem normalen Zyklus des Vergessens und des neuen Lebens, des Sterbens und wieder in die Unterwelt hinabfahrens. Das ist dann der Kreislauf des Lebens sozusagen oder der Kreislauf des Sterbens ist es hier vielmehr.
Ja, nur anders als jetzt in vielen anderen Welten hast du natürlich hier auch als Spieler die Möglichkeit, selbst in die Unterwelt wie Theseus einst hinabzusteigen, um die Seele deiner Geliebten zurückzuholen. Oder für die ganz Mutigen machen es einfach wie bei Diablo und steigen hinab bis in die Hölle und treten dem Höllenfürst mal so richtig in den Arsch.
Was eher unwahrscheinlich ist. Aber ja, der Kreuzzug in die Hölle könnte auch hier stattfinden. Denn das sind verborgene Welten, aber diese Welten existieren. Also es gibt die Unterwelt, es gibt Wege, die tief hinab in das Erdinnere führen, in den labyrinthischen Tunneln und Gewölben dort unten. Gibt es noch andere Kreaturen, die sich verstecken vor dem Tageslicht? Aber ja, theoretisch ist es möglich. Man kann sehr weit hinabreisen und dann sehr ungewöhnliche Orte aufsuchen. Ein weiterer ungewöhnlicher Ort ist zum Beispiel Alfheim, das verborgene Königreich der Feen. Denn die Feen waren einst Bewohner des normalen Kontinents, haben sich dann aber zurückgezogen.
Ja, sie sind ja nach und nach von den Sterblichen verdrängt worden. Sie führten ja, bevor sie verschwunden sind, schon den großen Krieg gegen die Riesen und die Trolle, der ihnen schon viel abverlangt hatte. Und als natürlich dann die Menschen oder vielmehr die Sterblichen in ihr Reich kamen, mussten sich immer mehr zurück. Und Alfheim ist sozusagen die letzte große Zuflucht und auch der Sitz der Sommerkönigin beziehungsweise der Feenkönigin.
Man hört ja schon in der Beschreibung, dass es unheimlich viele verschiedene Kreaturen und Wesen gibt. Wir haben Elfen, wir haben Feen, wir haben Riesen, wir haben Trolle, es gibt Teufel und sowas. Das heißt, ein Bewohner von Ruhl weiß, dass es so Wesen gibt und fürchtet sich auch vor ihnen. Außerhalb der Zivilisation beginnt das Unbekannte, beginnen die Orte, wo Drachen herrschen, sozusagen. Das heißt, es wird gefährlich da draußen.
Ja, und vor sowas muss man sich natürlich am besten schützen, weil wenn man in die Wildnis hinausgeht, sollte man das am besten nicht allein tun, weil, wie wir ja bereits erwähnt haben, dort lauert noch mehr als nur eine Gefahr. Dadurch, dass jetzt so viele Unruhen im Imperium herrschen, dadurch, dass der Ork-König sich zum Imperator aufgeschwungen hat und diese marodieren durch das Land ziehen, haben natürlich auch die anderen Kreaturen mehr oder weniger davon Wind bekommen und kriechen jetzt nach und nach aus ihrem Verstecken hervor, um den Sterblichen das Fruchten zu lehren.
Hast du ein besonderes Lieblingsmonster?
Na klar, den Todesgockel.
Ah, okay.
Was für eine Frage.
Der alte Klassiker, ja. Tatsächlich, in diesem Fall ist der Name Programm. Also ja. Einem Cockatrice oder einem Schreckhahn zu begegnen, ist sehr unangenehm hier.
Ja, es könnte mehr oder weniger, wie der Name schon sagt, tödlich enden. Nein, ja. Also für alle Hörer, Daniel, ich durfte damals den Todesgockel übersetzen. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte, weil ich mag diese Kreatur auch in anderen Fantasy-Settings sehr gerne. Aber so ein richtiges Lieblingsmonster jetzt hier im Schatten des Dämonenfürsten habe ich auf Anhieb noch nicht gefunden.
Also ich habe auf jeden Fall ein Monster, was ich ziemlich spannend finde, was auch eine Neuinterpretation ist von einem klassischen Monster. Aber wir befinden uns ja bei der Schatten des Dämonenfürsten in einem Dark-Fantasy- oder Horror-Fantasy-Genre. Das ist ja nochmal sehr interessant, weil Horror funktioniert ja noch ein bisschen anders. Und dementsprechend interessant bzw. ungewöhnlich ist auch die Art und Weise, was hier für Monster präsentiert werden. Also klar, wir haben natürlich Klassikersachen, wie zum Beispiel den Barghest oder eben auch den Todesgockel. Wir haben den Oger, das ist übrigens mein Lieblingsmonster, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Aber es gibt ja auch ganz ungewöhnliche Wesen, wie zum Beispiel die Ernter oder der Gugelmann. Oder auch der Wimpernkriecher.
Das ja, den fand ich auch sehr, sehr schön.
Also das sind ungewöhnliche Monster. Und die Ernter sind zum Beispiel außerweltliche Kreaturen, die Organe von ja, Menschen, Zwergen, Goblins entnehmen, also allen Lebewesen entnehmen, um sie sich selbst einzusetzen. Und Gugelmänner sind Kreaturen, die in langen Roben durch die Gegend laufen und auf dem Kopf eine Art Glaskugel besitzen, in der eine milchige Flüssigkeit schwimmt und sowas wie Aale oder Neunaugen umherhuschen. Und die Wimpernkriecher, Stefan, die hattest du ja sogar schon mal eingebaut in einem kleinen Abenteuer, was du gerade schreibst.
Ja, das ist richtig. Die kommen dann in diesem Abenteuer vor und sorgen ein wenig für Angst und Schrecken, weil die Wimpernkriecher durch den Herausforderungsgrad sich sehr gut eignen, um damit den Einsteiger-Abenteurern oder Einsteigergruppen das Fürchten zu lehren.
Was ist das denn für ein Viech?
Der Wimpernkriecher ist ein Augapfel mit Spinnenbeinen daran. Und dieser Wimpernkriecher kommt des Nachts oder vielmehr, wenn das Opfer außer Gefecht gesetzt ist und kriechen zwischen den Augenlidern hindurch und holen sich dann das Auge aus dem Kopf heraus. Und aus diesem Auge, was daraus gestohlen wird, aus dem Körper des Opfers, wird ein neuer Wimpernkriecher.
Darum ist es Horror bzw. Dark Fantasy hier. Das heißt also, wir haben abgedrehte Kreaturen zum Teil und ziemlich grauenvolle Kreaturen auch. Ich würde gerne kurz noch den Oger erwähnen, den ich wirklich sehr schön fand. Es gibt da ein eigenes kleines Supplement für, wo verschiedene Oger auch vorgestellt werden und wie die genau funktionieren. Oger sind nämlich Fressmaschinen. Oger fressen die ganze Zeit. Wenn ein Oger irgendwo durch die Gegend läuft, schiebt er sich Essen in seinen Schlund. Und er schiebt sich alles in seinen Schlund. Holz, Stahl, Menschen, Zwerge, Goblins, Elfen, Rehe, Wildschweine, was ihm auch immer im Weg umherläuft, was er mit seinen riesigen Klauen packen kann, landet in seinen Schlund. Nur, das Problem ist, Oger verdauen dann auch die ganze Zeit und ziehen eine Spur der Verwüstung nach sich. Und es gibt Abenteurergruppen beziehungsweise Dungsammler könnte man sie auch nennen, die diesen Spuren folgen, weil der Oger verdaut kein Metall. Das heißt, man findet darin Schwerter, Dolche, Münzen vor allen Dingen oder andere Wertgegenstände wie Amulette, die ein Abenteurer trug und in die Quere eines Ogers geraten ist und dabei den Kürzeren gezogen hat. Das fand ich sehr schön. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und es gibt da auch eine sehr schöne Illustration, wie das so aussieht, wenn ein Oger sein Opfer in sich hineinschiebt. Das fand
Ach
ich wirklich
so,
cool.
Ich dachte, sein Geschäft verrichtet. Ich hatte gerade anderes vor Augen.
Nee, das nicht.
Ich kann mir heroische Abenteuer vorstellen, als Ogerscheiße hinterher zu jagen.
Aber es ist eben interessant, dass man eben damit so ein bisschen spielen kann. Ne? Also wenn so ein Oger so einem über den Weg läuft, erkennt man es vor allen Dingen dann daran, dass man überall seine Ausscheidung findet. Aber man kann eben auch innerhalb der Ausscheidung noch irgendwie das ein oder andere finden. Ich habe auch vor kurzem den Halbling übersetzt. Da gibt es in der Zufallstabelle gibt's einen schönen Effekt vom Hintergrund her. Eines Tages hat dich ein Oger in einem Haps verschluckt, aber du bist einfach auch wieder normal rausgekommen. So, die Geschichte kann man dann erzählen und hat dann als Halbling direkt einen Hintergrund. Und da würde ich dann sogar zulassen, ja, wahrscheinlich hat er einen ziemlichen Hass auf Oger. So wie Zwerge auch Hass auf verschiedene Kreaturen haben
können. Ja, also ich fand es ja mal sehr schön, zum Beispiel die Oger bei Warhammer unter anderem waren ja auch ganz schöne Fressmaschinen. Bei uns in der Gruppe war es damals so, der Halbling war sehr oder vielmehr der Ogerspieler hat das immer so schön dargestellt, dass der Oger so erstaunt war, dass der Halbling genauso viel essen konnte wie er.
Ja, sehr gut, ausgezeichnet.
Ich weiß nicht, ob das hier beim Dämonenfürst auch so ist, dass die Halblinge auch so unheimlich viel essen können.
Halblinge lieben es auf jeden Fall zu essen und es gibt auch Halblinge, die Tolkien inspiriert sind und am liebsten gerne zu Hause bleiben und gärtnern und im Pub Geschichten austauschen und sowas. Und das gibt es dann auch in den entsprechenden Hintergrundtabellen. Und
oh mein Gott.
Kann aber auch in eine andere Richtung gehen im Sinne von Halblinge gelten als, haben wahnsinnig viel Glück und gelten als Glücksbringer. Und dann gibt es auch so Hintergründe wie eben, ein Ork hat dich gefangen und dich 1-6 Jahre als Glücksbringer gebraucht oder sowas und dann konntest du ihm dann endgültig entkommen. Ansonsten sind Halblinge auch ziemlich harte Kerle und können ordentlich austeilen, wenn es sein muss. Darf man nicht vergessen.
Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein.
Okay, ja, das ist die Welt, die wir beschrieben haben. Wir wollen in den nächsten Podcasts auf weitere Aspekte eingehen. Aber einen Aspekt haben wir noch vergessen, und zwar den wichtigsten Aspekt, der dem ganzen Spiel den Namen gibt, nämlich den Schatten des Dämonenfürsten. Denn Ruhl hat ein Problem, beziehungsweise ganz Urd hat ein Problem. Urd ist nämlich in den Schatten des Dämonenfürsten geraten. Und das bedeutet, dass eine gewaltige Kreatur, eine Naturgewalt vielmehr, ein Auge darauf geworfen hat, Urd zu vernichten.
Ja, und dadurch treten natürlich jetzt überall merkwürdige Ereignisse auf, wie zum Beispiel, dass die Meere kochen oder das Vieh stirbt, die Pflanzen wuchern wild, die Jünger des Dämonenfürsten treten aus mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schatten und huldigen ihrem Gott öffentlich und versuchen es weiter voranzutreiben, dass er noch schneller diese Welt verschlingen kann.
Der lebt nämlich in der Leere. Das ist eine weitere verborgene Welt, die man nicht direkt wahrnehmen kann. Das ist sozusagen eine Existenz hinter den Schleiern der Realität. Immer wenn ein Riss auftaucht, können Dämonen aus der Leere in die Realität einfließen und sich dann manifestieren. Das einzig Positive ist, dass die Risse zu klein sind, um den Dämonenfürsten durchzulassen. Aber es wird aktiv daran gearbeitet, eben diese Risse zu vergrößern, damit der Dämonenfürst eben alles vernichten kann. Und wie das genau funktioniert und was so ein Schatten alles anrichten kann, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode hören. Denn ich finde, das ist einer der interessantesten Aspekte des Spiels, dass du sozusagen auswürfeln kannst, wie deine Welt vernichtet werden soll.
Oh ja.
Gut, dann vielen Dank erstmal fürs Zuhören und danke Stefan für die Teilnahme.
Immer wieder gern.
Wir hören uns ja sicherlich wieder im nächsten Podcast, wo wir uns dann dem Schatten des Dämonenfürsten widmen. Und dann könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, worauf wir vielleicht genauer eingehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir das machen, ob wir über die Infos aus dem Regelwerk hinausgehen und vielleicht das eine oder andere Supplement schon heranziehen, um noch mal ein bisschen was zu erklären. oder ob wir uns erstmal nur ans Regelwerk halten. Das weiß ich noch nicht genau. Wenn ihr da Meinung habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren loswerden. Ich schaue mir das auf jeden Fall alles an und ziehe das dann in meine Beratschlagung mit ein. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.